HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit dem Schauspieler Günther Maria Halmer. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Günther Maria Halmer ist nach wie vor eine der hochpräsenten Figuren der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Populär geworden vor 40 Jahren durch die Rolle des Charlie in Helmut Dietls Fernsehserie Münchner Geschichten. Von Ende der 80er Jahre bis 2001 dann noch einmal so ein Serienerfolg mit Ein Fall für Abel. Dazwischen, davor, danach zahllose Fernsehfilme, Kinofilme auch. Bevor ich jetzt ins Aufzählen komme, sag ich mal lieber guten Tag, Herr Halmer.
Ja, guten Tag.
Wenn Sie heute zurückschauen, sind Sie glücklich zu sagen, ich habe in den 40 Jahren seit meiner ersten Fernsehrolle damals in Münchner Geschichten bis heute eigentlich nahtlos das machen können, was mir Spaß macht, dass Sie immer noch in Fernsehfilmen auftauchen, präsent sind. Das ist ja nicht naturgegeben, dass alle Schauspieler auch noch in einem, ja sagen wir mal, reifer gewordenen Alter gefragt sind.
Ja, das ist richtig. Insofern ist natürlich der Beruf von vornherein schon mal angenehm, weil man eben nicht mit 65 verabschiedet wird, sondern die Rollen wachsen mit dem Alter mit, wenn man denn gesund ist oder immer noch gebraucht wird. Das, man muss auch, wie man so schön sagt, richtig altern. Ja, es gibt auch Menschen, ich kenne Kollegen, die waren großartig. Bis 40, 50 haben die viel zu tun gehabt und plötzlich altern sie merkwürdig, also werden nicht älter oder man traut ihnen nicht mehr zu, dass sie Bankdirektoren sind oder solche Dinge und dann haben die plötzlich nichts mehr zu tun und wundern sich, obwohl das nichts mit ihrem Können zu tun hat, sondern eben auch mit Ausstrahlung, mit der Reife, die man vielleicht im Fernsehen dann ausstrahlt. Also bei mir ist das zum Glück so, dass ich gut altere und deswegen noch gut zu tun habe, ja.
Wo sind Sie sich als Schauspieler bis heute gleich oder ähnlich geblieben, egal ob Sie nun der Günther Maria Halmer sind, der 30 Jahre oder 35 Jahre alt ist oder 71?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Also, wo bin ich mir gleich geblieben? In der Lust zu spielen vielleicht einfach, immer noch die Lust haben zu arbeiten, nicht müde zu werden. Es gibt auch Kollegen, die habe ich früher mal erlebt, die dann gesagt haben, ich bin froh, wenn ich pensioniert bin, ich will nichts mehr mit dem Beruf zu tun haben. Das ist bei mir nicht, die Lust ist gleich geblieben. Mhm. Der Unterschied ist vielleicht, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt spielen muss, um Geld zu verdienen, sondern ich kann mir jetzt das ein bisschen mehr aussuchen. Wenn ich das Gefühl habe, die Rolle gefällt mir nicht, dann lasse ich es halt. Und mach lieber Urlaub. Aber ansonsten, die Freude am Spielen ist gleich geblieben. Das ist, hat sich nichts geändert im Alter.
Heißt das, dass Sie früher schon mal Rollen angenommen haben, obwohl sie Ihnen nicht passten?
Ja, nicht nur früher, sondern das ist schon, natürlich ist das, die Kunst geht nach Brot und man hat eine Familie zu ernähren und man hat seine Miete zu zahlen, was weiß ich. Und dann kann man nicht immer nur darauf warten, dass etwas kommt, was einem besonders liegt, nicht? Also das ist ja auch, sind Glücksfälle, also Münchner Geschichten oder Abel, dass man ja Glücksfälle normalerweise kommt, ja, kommen Rollen, da sagt man, ja, die kann man spielen. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht, aber es ist in Ordnung, die Rolle hat eine gewisse Qualität und deswegen spiele ich das, aber es ist nicht die Wunschrolle, das ist klar.
Was hat Ihnen die Schauspielerei bis heute gegeben, Herr Halmer? Die Frage ist sehr allgemein, ich weiß, aber was haben Sie für sich da herausgesaugt, mal abseits davon, dass es Ihr Lebensunterhalt war?
Ja, naja, die Schauspielerei ist ja so, dass für mich wie ein Wunder passiert, wie ich die Aufnahmeprüfung zur Falkmeer-Schule gemacht habe. Ich hatte ja nie geglaubt, dass ich das schaffe. Ich war ja früher nur im Kino und habe immer Schauspieler gesehen.
Ganz kurz unterbrechen, die Falkenberg-Schule ist eine hochrenommierte Schauspielschule
in München, städtische. Und da wollen alle hin und die nehmen nur 8 und 500 oder 600 bewerben sich. Und die haben mich also zufällig genommen. Das hat mein Leben komplett verändert und seitdem habe ich den Beruf, den ich eigentlich liebe, weil ich schon als Kind immer gerne andere Figuren gespielt habe, Cowboy gespielt habe, Indianer gespielt habe, Ritter gespielt habe, gefochten mit irgendwelchen Bäumen. Also da ist mein Wunsch zu spielen einfach, ist durch diesen Beruf unglaublich erfüllt worden. Dazu kommt natürlich auch, dass man einen ganz anderen Zwang hat als vielleicht Menschen, die ins Büro gehen müssen, dass man auch nicht so sehr Chefs hat, wie man das sonst in Berufen hat. Die Hierarchie ist relativ flach, zwar hat der Regisseur das Sagen, aber wenn man ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann spricht man auf Augenhöhe mit dem Regisseur über die Rollen. Und diese Art von Freiheit, das ist schon sehr, sehr mir angemessen, ja.
Es ist auch immer wieder zu lesen, dass Sie als Jugendlicher exzessiv gern ins Kino gingen, auch als kleine Flucht von zu Hause. Da fühlten Sie sich nicht ganz so wohl.
Ja, so ist das. Das ist Kleinstadt. Ich war wahnsinnig gern im Kino, den Roten Corsair von Burt
Lancaster. Also Kleinstadt ist Rosenheim jetzt in dem.
In Rosenheim, die hatten viele Kinos. Bin ständig gegangen, die habe auch meiner Oma, muss ich zugeben, haben mir aus dem Geldbeutel die 2 Mark genommen, um ins Kino zu gehen, habe irgendwas erfunden, wo ich hin muss, und bin ins Kino gegangen. Das Schwierige war dann, wenn ich John Wayne und Burt Lancaster und Gary Cooper gesehen habe, dann den Lehrern bei mir im Gymnasium ernst zu nehmen, wenn die dann mir beibringen wollten, wie der Lösboden irgendwo in der DDR ist und was dafür, ob das ein Lehmboden war oder ein Lösboden oder Latein und Griechisch. Und die Lehrer haben mir irgendwie nicht sehr imponiert, besonders dann, wenn man eben gerade den Roten Corsair gesehen hat. Deswegen habe ich denen auch nicht so sehr geglaubt, was sie mir erzählt haben.
Und dieses Wegträumen durch Filme, auch in andere Rollen hinein, das hat wahrscheinlich auch diesen Wunsch genährt, Schauspieler zu werden. Nicht nur, dass sie gerne schon sich verwandelten und andere Figuren spielten, sondern auch wahrscheinlich
in eine andere Welt zu träumen. Ja, natürlich weg von dieser Kleinstadt, weg von diesem. Also das habe ich ja schon öfters in so Interviews gesagt, weil mir das, wenn man mich daran erinnert, fällt mir das immer wieder auf, dass das als erstes ist, wie ich aus dem Kino rauskomme, noch vollkommen benommen von dieser weiten Welt, und dann geht die Türen wieder auf und ich stehe wieder in dieser Kleinstadt und es ist der normale Alltag wieder da, der mir nicht gefallen hat. Es gibt ja so einen Film von Woody Allen, The Purple Rose of Cairo, das ist ein berühmter Film, wo eine einsame Frau, die von ihrem Mann unterdrückt wird, immer ins Kino geht und einen Schauspieler da anhimmelt und immer wieder da hineingeht. Ich glaube, Mia Farrow hat den gespielt. Glaube ich, weiß nicht. Auf alle Fälle, so ging es mir. Ich ging in dieses Kino und war in einer anderen Welt. Und vielleicht auch, wenn Sie meine Musik, die ich zum Teil ausgewählt habe, die ist auch eine Träumermusik.
Mhm. Ja. Kommen wir gleich zu. Ja. Ja. Wenn man so schaut, ich höre oder sehe nie, dass da irgendwo ein bestimmter oder vielleicht eine kleine Anzahl von Schauspielern vorhanden ist, so als Hausheilige in ihrem Kopf, wo sie sagten, ja, der wäre ich gern gewesen oder wäre es gern geworden oder der ist mein Vorbild oder Pate. Hatten Sie einen Schauspielerhimmel?
Also es ist nicht, ich glaube, Schauspieler sind natürlich eitel und wollen sich selbst sein und wollen nicht irgendjemanden imitieren. Aber natürlich hat man Schauspieler, die einem besonders gut gefallen haben. Das war in meiner Zeit natürlich, was die heutige Jugend gar nicht mehr kennt, sowas Hans Moser. Und nicht, weil ich ihm ähnlich war, sondern weil der eine unglaubliche Ehrlichkeit und Wahrheit ausgestrahlt hat. Und natürlich die amerikanischen Filmstars, die so männlich waren und so toll und so cool, das hat ihm schon gewaltig imponiert. Aber das ist dann John Wayne. Ja, John Wayne war so ein Hero. Man ging halt ins Kino, wenn der da war. Oder in Deutschland war es Uwe Fischer oder Horst Buchholz. Da ging man halt ins Kino, ohne die als Vorbild zu sehen. Mhm. Aber ich habe mich später sehr gefreut, wenn ich dann zum Beispiel mit so Schauspielern gespielt habe, die damals meine Helden waren, wie Horst Frank oder Hans-Jörg Felmy. Ja, und plötzlich konnte ich mit denen spielen und reden und konnte sie ausfragen, wie war denn das damals bei diesem Film? Das hat mir sehr viel gegeben, weil ich, wenn man damit als 17-Jähriger in die Kinoleinwand starrt und plötzlich sitzt man demjenigen gegenüber und der erzählt einem, wie das damals war, das ist natürlich für mich immer noch spannend gewesen.
Aber das dauert ja dann auch immer noch in Ihrem Leben noch eine ganze Weile, bis Sie dann tatsächlich den Schauspielerberuf ergreifen. Dazwischen gibt es noch den Aufenthalt in Kanada, wo Sie sich als 22-Jähriger in einer Asbestfabrik verdingen. Ja. Rückblickend, also von heute aus gesehen, welchen Rang ordnen Sie diesem Aufenthalt? Der war 2 Jahre? Anderthalb Jahre?
18 Monate,
ja. Welchen Rang ordnen Sie diesem Aufenthalt, diesem Wechsel in Ihren Lebensverhältnissen zu?
Ja, ich glaube, es ist interessant, dass Sie das fragen. Ich glaube, dass das der wesentliche Einschnitt in meinem gesamten Leben war. Und zwar, wie ein gebrochenes Bein in Gips gelegt wird, damit es ruhig bleibt und zusammenwachsen kann, so war mein Leben ja doch ein sehr zerrissenes, gebrochenes Leben. Ja, ich fühlte mich nirgends wohl, ich wusste nicht genau, was ich sein wollte und wie es weitergehen sollte. Ich hatte kein Ziel im Leben, ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, irgendwas muss passieren. Und dieses Kanada, wo ich 7 Tage die Woche gearbeitet habe, 9 Stunden am Tag und in 3 Schichten, mal Tagschicht, dann Nachmittagsschicht, die ging bis um 1 Uhr und die andere ging von 12 bis in der Früh um 9, weil man immer 9 Stunden gearbeitet hat, eine halbe Stunde hochfahren, eine halbe Stunde runterfahren, hat eine Art von Ruhe in mein Leben gebracht. Und ich habe gedacht, solange ich nicht weiß, was ich werden will, solange verdiene ich jetzt Geld. Ja, das war das nette Nebenprodukt, dass ich Geld verdient habe. Und ich konnte mich so in aller Ruhe, ohne von Eltern, ohne von Lehrern, ohne von Verwandten angesprochen, was machst du denn jetzt und wie wird's denn jetzt? Und du musst doch mal, du bist doch jetzt so alt und jetzt musst du endlich mal vernünftig werden, wie das so schön heißt. Da konnte ich frei mich mit meinen Gedanken beschäftigen und die haben mich ja dann dazu geführt, dass ich erkannt habe, dass ich Schauspieler werden will. Und deswegen war dieses Kanada unendlich wichtig. Und da hat mir niemand hineingeredet, niemand gesagt, was du bist, Schauspieler, wäre sehr lächerlich und so weiter. Sondern das war in Ruhe, in vielen Tagträumen und Nachtträumen war das eine Entscheidung.
Und dann war es auch vorbei mit dem selbstzweifelnden, grüblerischen Menschen Günther Maria Halmer? Oder hatten Sie auch diese Zweifel auch noch als Schauspieler, als Jungschauspieler gehabt, ob das richtig ist, was sie machten? Oder war Kanada halt eben dieser Cut, dieser Schnitt und danach ging es steil
voran?
Naja,
das klingt so scheinbar normal, aber es war so, ich bin natürlich, diesen Wunsch, Schauspieler zu werden, war ein sehr weicher, ein sehr scheuer Wunsch. Und ich weiß noch, wie ich dann gelandet bin, nach 18 Monaten wieder in München. Da wurde plötzlich das wieder realistisch, dieses Deutschland und diese Kleinstadt und dieses Rosenheim. Und plötzlich waren die gleichen Ängste wieder da. Ist das ja vernünftig? Habe ich ja gesponnen. Was träume ich denn da überhaupt mir ein? Ja, was rede ich denn mir ein? Albern und so. Das kann nur in so einem Land passieren. Aber wenn man realistisch ist, dann ist das eben gar nicht möglich. So, das tauchten all diese Zweifel, diese alten Zweifel tauchten wieder auf. Und ich kann also nur empfehlen, wenn man so etwas hat, dann muss man schleunigst diese gleichen Gegend verlassen und muss sich wieder woanders bewegen, weil sonst tritt all das wieder ein, was vorher immer gesagt wurde. Mein Vater hat auch sofort gesagt, ob ich wahnsinnig bin, Schauspieler zu werden. Und so, und sofort kamen wieder die Bedenken und auch du doch nicht und so weiter. Und da habe ich mich dann eigentlich befreit und habe mich dann getraut, die Prüfung zu machen. Wobei ich ganz sicher war, dass ich sie nicht bestehen würde. Aber das Einzige, was ich mir sagen wollte, ich habe mich einmal getraut, sodass ich nicht später mein Leben lang sagen muss, in meinem Alter, ich hätte vielleicht doch und so. Und das war eigentlich der eigentliche Grund, warum ich es gemacht habe. Ich hatte dann, wie ich die Prüfung gemacht habe, nie geglaubt, dass ich es bestanden hatte. Es war eigentlich ein Desaster. Und
wieso?
Ja, die haben mich immer gleich unterbrochen, die haben immer nur gelacht, wenn ich was erzählt habe. Die haben gesagt, wo kommen Sie denn her? Dann habe ich gesagt, Rosenheim, dann wurde gelacht. Dann haben sie gesagt, was haben Sie denn gemacht? Und ich habe gesagt, Kanada, ein Bergwerk. Dann haben sie gelacht. Und dann haben sie sich über das Bergwerk unterhalten und haben mich ausgelacht, hatte ich denn das Gefühl. Ich kam gar nicht richtig zum Spielen. Und dann haben sie gesagt, ja, danke, Sie hören von uns. Und dann dachte ich, naja, also das war ja indiskutabel, was ich da abgeliefert habe. Aber ich hatte auch keine Ahnung. Und darum, die Kollegen, die ich da vorher gesehen habe, die sahen toll aus. Die sahen aus wie Kinski oder wie ich sie Schauspieler kannte. Und ich wirkte da wie so ein Holzbock, kam ich mir vor in dieser Welt von Künstlern mit Schals und bedeutenden Gesichtern. Und Hamlet haben sie ausgesehen, haben auch gespielt in Hamlet und so weiter. Also, und ich war ja vollkommen unbeleckt und ungebildet und stand daneben und habe gedacht, das sind lauter Wahnsinnige. Und dass die mich dann genommen haben, nehme ich an, war sicher nur dieses bizarre Vorleben, dass die gedacht haben, da muss ja irgendwas sein, wenn einer Asbestbergwerk in Kanada, im Norden Kanadas war, dass der Schauspieler werden will. Das wollen wir uns mal anschauen. Das Gefühl hatte ich. Und ich hatte auch bis zum Schluss, wie sie mich dann aufgenommen hatten, immer noch den Eindruck, die haben mich verwechselt. Die werden jetzt einen anderen Namen aufrufen und sagen, Halfa, und dann sage ich, nee, ich. Und sagen, nee, sie haben wir nicht gemeint. Also mir war es lange Zeit im Zweifel. Um dann aber so nach den ersten 3-4 Wochen zu erkennen, hoppla, meine Haltung ist gar nicht so falsch. Und ja, und ich möchte es nicht sagen, kochen auch mit Wasser, aber ich spürte dann, das wird schon honoriert, das, was ich zu bieten habe. Und plötzlich mochte ich den Beruf natürlich, weil er sehr ehrlich ist. Weil wenn man auf der Schauspielschule, bei dieser Schule, ein bisschen geschwindelt hat oder ein bisschen irgendwelche Posen hergestellt hat, um irgendwie gut auszusehen, wurde man sofort unterbrochen. Stopp, was machen Sie denn hier? Warum schauen Sie denn jetzt so? Warum stellen Sie sich so dumm hin? Was soll das? Ja, also die Eitelkeit wird da reduziert.
Sehr spannend, Günther-Maria Halmer. Noch sind wir in der Phase des Träumens und dazu auch passend dann der erste Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Wenn Teenager träumen, von Peter Kraus. Warum dieser Titel?
Ja, naja, das war so. Das war, glaube ich, meine damalige Haltung. Ich war 15, 16. Und da hatte ich eben auch, da konnte ich mich, wenn das im Rundfunk lief, im Wunschkonzert, da konnte ich abheben und mich in solche Figuren verwandeln.
Wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann, das ist für sie schöner als der schönste Roman. Noch schöner als Kino und heiße Musik.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Günther-Maria Halmer. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Nebenbei, man lebt ganz gut mit dem Namen Maria als zweiter Name, gell? Als Mann.
Ja, manchmal habe ich Schwierigkeiten im Ausland, weil die dann irgendwie eine Frau erwarten. Ich habe auch schon mal ein Autogramm bekommen, da hieß es, liebe Frau Maria Halmer, sie ist meine Lieblingsschauspielerin.
Also sehr entlarvend. Ja.
Also ja. Manchmal im Ausland hat man ein bisschen Probleme, weil die nicht genau wissen, was das bedeutet. Maria ist ein Frauenname und plötzlich taucht sie ein Mann auf. Aber im Großen und Ganzen bin ich ganz froh damit. Früher habe ich mich geschämt und habe das also weggelassen. Aber wie ich dann Schauspieler wurde, habe ich es gewagt.
Günther-Maria Halmer, ich weiß, dass Sie heute die Rolle des Charlie in Münchner Geschichten mit einer gewissen Ambivalenz betrachten. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen, aber man kommt nicht umhin, diese Rolle zu berühren und sich damit zu beschäftigen, weil sie ja auch eine außergewöhnlich brillante Rolle gewesen ist. Auch diese ganze Serie Münchner Geschichten, 1974 von Helmut Dietl kreiert. Ich glaube, es war auch seine allererste. Ja. Damit ist er ja selber auch dann bekannt geworden. Wie kam denn Helmut Dietl auf Sie? Wie hat er Sie denn aufgespürt? Sie waren ja als Theaterschauspieler bis dahin nur
in den Kammerspielen.
Was heißt nur, aber Sie waren ausschließlich als Bühnenschauspieler unterwegs.
Ja, so ist es. Ja, er hat mir das später erzählt. Ich spielte in den Kammerspielen ein Stück, das hieß Sennentunsch. Ich hatte einen Vollbart. Ich habe mir eine Mütze ins Gesicht, eine Strickmütze bis zu den Augen. Ich hatte mir einen Bauch gebunden. Also ich sah aus wie über 40 und Minimum. Und ich war damals ja 27 oder 28. Und ich spielte Sennentunschi und der Helmut Dietl wurde hineingeschickt, um einen anderen Kollegen zu beobachten für eine Rolle, die er vorhatte in einer Serie, die Charlie hieß. Ja, also Münchner Geschichten und die Figur hieß Charlie, sollte Charlie heißen. Und er hat also auf der Suche nach dieser Rolle, war er unter anderem auch im Theater. Ich habe ihn vor kurzem getroffen, er hat gesagt, er war nur einmal im Theater, das war mit dieser bei mir. Hat mich dann nachher... Und fand das an den Augen, hat er mir später erzählt, hat er erkannt, dass ich eventuell die Figur wäre. Und er hat sich dann heimlich wie ein Privatdetektiv seinen Hausgang gestellt und hat mich beim Bühnenausgang beobachtet. Die ging hinter mir her, hat mich reden sehen, wie ich mit den Händen gefuchtelt habe oder was auch immer, meinen Gang beobachtet. Und er hat sich dann so langsam mir angenähert, indem ich dann einen Anruf bekam, Herr Dietl will mit Ihnen sprechen und so weiter. Und dann hat er Dann war er öfters mit mir beim Billard spielen und hat sich immer wieder mich heimlich beobachtet, ob ich vielleicht die richtige Figur bin. Und die Sender waren eigentlich sehr gegen mich, weil die dachten, sie wollten einen reinen Sympathieträger. Und ich habe mit meiner, wenn ich jung war, mit einem Hakennase und Haaren und so, also ich war jetzt nicht von vornherein so ein geschmeidiger, aussehender junger Mann, den man von vornherein als Schwiegersohn akzeptiert. Ja, so die Deutschen haben ja da so Vorstellungen. Vielleicht in Frankreich wäre es leichter gewesen, aber da war es schwieriger, mich durchzusetzen. Und das war, glaube ich, mit die größte Leistung von Helmut Dietl, dass er mich da durchgesetzt hat, obwohl es sein allererstes Fernsehspiel war und der Fernsehserie. Und ich weiß ja, normalerweise kneifen da junge Regisseure nicht, wenn da der Sender sagt, ja, sie dürfen machen, aber nicht mit dem. Mhm. Dann sagen die, ja, dann tut mir leid, ich habe die nicht durchgebracht und nehmen lieber einen anderen. Ja, aber das hat sie, da ist der Helmut immer schon konsequent gewesen. Und deswegen kam ich zu dieser Rolle. Ja.
Erkannten Sie sich auch, die Rolle hat ja ein ganz klares Profil, erkannten Sie sich in der Rolle des nicht besonders ehrgeizigen, Kleinstadtrebellen, ist fast schon ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so eines gewitzten Tagträumers, Taugenichts und Lebenskünstlers wieder?
Ja, sehr. Und es waren Szenen dabei, wo ich fast wie eine Rache zu meinen ehemaligen Lehrern empfand, wenn ich dann so in einer Szene sagen musste, das kenne ich schon von der Schule und ich mag das nicht mehr hören, dieser Quatsch von der alten Schule und so weiter und die Lehrer, das habe ich satt und so. Das durfte ich dann sagen und das habe ich mir voller Inbrunst gesagt. Und es muss ich zugeben, es war eines meiner größten Triumphe, wenn ich mal in Rosenheim war und es begegnet mir ein alter Professor und er sagt, Halmer, was machen Sie denn so? Was ist aus Ihnen geworden? Und der wusste es gar nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt Schauspieler geworden. Ah ja, aha, ja. Ach, Sie sind Schauspieler geworden. Ah, ja, das passt. Und so irgendwo natürlich nicht ernst genommen. Und dann später wollten sie alle plötzlich Geschichten von mir erzählt haben. Ja, er war in meiner Klasse schon und das war schon erkennbar. Und plötzlich haben sie sowieso sich gedreht. Das waren so kleine Triumphe für mich, ja. Ja, kleine Triumphe inzwischen, denke ich anders.
Diese Münchner Geschichten werden immer wiederholt. Das sind Säulen der deutschen Fernsehgeschichte, also im Genre Serien. Und Dietl gelang es ja damals, die Nomenklatura des bayerischen Schauspielwesens überhaupt dafür zusammenzubringen. Ja. Sensationell, wenn man das heute sieht. Therese Giese, Ruth Drexel, Wolfgang Viereck, Tovie Kleiner, Walter Sedelmeier, Gustl Bayer haben wir dazu dann eben die Jungstars Michaela May und Günther Maria Halmer. War das am Set, wie man heute so schön sagt, war das so bunt und illuster und lustig, wie man sich das bei der Nennung dieser Namen vorstellt?
Therese Giese war eine Gottheit, ja. Therese Giese war eine schweigende Frau, die saß wie eine Statue an ihrem Stuhl, meistens mit ihrem Handtäschchen, entweder im Kostüm oder auch in ihrem Privat, hatte sie ja immer eine ganz einfache Frisur mit einem Dutt hinten und graue, dunkle Kostüme und saß und hat mit ihren großen Augen nur zugehört, hat eigentlich nie eine Meinung von sich gegeben, hat still zugehört, was wir Jungen da sagten. Und man konnte an ihren Augen erkennen, ob sie das für gut fand oder nicht für gut. Das machte, das konnte sie durch einen, nur schauen, durch die Augen. Die hat nicht mal das Gesicht verzogen, aber die Augen haben einen erzählt, das fand sie jetzt weniger gut oder das lobt sie. Das war die Therese Giesen, sie war eine Heilige, ja. Das war die Göttin, das war unantastbar. Und das habe ich im Helmut Dietl knie mich heute noch, dass er es geschafft hat, diese Frau, die nur noch Brecht und die an den Kammerspielen auch eine Heroe war, die nur spielte, was sie wollte, dass die plötzlich in einer Serie mitmachte. Und die hat eben auch das Talent von Helmut Dietl erkannt. Er ging einmal mit ihr essen und dann hat sie Ja gesagt. Ja, das war, die beim Bayerischen Rundfunk haben sie es gar nicht fassen können. Die anderen Kollegen, Karl-Maria Schley, Bayerhammer, Sedelmeier, die kannte ich von den Kammerspielen. Und da wir, ja, wie das halt so ist, die sind älter. Ich war 27, die waren 50, 52 für mich uralte Männer. Aber lustig und Schauspieler sind ja irgendwie auch im Alter so wie ich ja auch noch, irgendwie noch Kindsköpfe, ja. Und insofern ist das immer ganz lustiges Reden, weil es sind keine alten Erwachsenen, sondern es sind Kindsköpfe, die alt geworden sind, ja. So sind eigentlich viele Schauspieler.
Also das war auch launig.
Launig, das zu drehen, ja. Aber der Helmut Dietl war sehr ernsthaft und sehr genau und hat uns, also es war nicht eine reine, es war keine Gaudi-Aufführung.
Humor ist harte Arbeit, das ist so, ja. Aber es war ja auch diese besondere Art der Komik, diese absurde Komik vornehmlich, die diese Münchner Geschichten so besonders und so unvergesslich machte. Haben Sie das auch so erlebt? Und Freude daran gehabt, an diesem manchmal wunderbaren Quatsch, der da...
Ja, also wir waren ja oft zusammen und haben dann gesagt, der Charlie war immer unser dritter stummer Begleiter und wir haben schon beide die gleiche Figur im Kopf gehabt und haben gesagt, der Charlie, was macht denn der jetzt und so weiter. Der später Kauber ist doch klar, der Mundstuckstal des Todes. Also da wurden so Kindheitsträume wurden nachgespielt und dann konsequent einfach im Film umgesetzt. Und ich glaube, das empfinden ja auch viele, viele Bayern immer noch, wenn man mich anspricht darauf, dann sagt man, ja, ich bin auch ein Charlie oder mein Mann ist ein Charlie. Also da wurde irgendwas im Wesen eines Bayern oder vielleicht auch hier entdeckt, wo man sagt, ja, eigentlich ist auch ein Kindskopf. Eigentlich würde er das auch gern machen. Und da hatte er einen Satz, die Therese Giese zu sagen, da sagt die eine, ja, sie ist in Sacramento so ein Blödsinn. Also Frau Häuslich verstehe ja viel, aber das verstehe ich nicht. Und dann sagt sie, ja, jedermann muss aber nach Sacramento. Ja, also das waren so großartige Texte vom Helmut Dietl.
Das ist die Folge, als Charlie und seine Freunde an Fasching beschließen, Cowboys zu spielen. Wenn die Münchner Geschichten wiederholt werden, schauen Sie sich das noch an? Immer mal wieder? Gucken Sie noch mal auf den jungen Günther Maria Halmer und wie er den Charlie spielte?
Also jetzt lieber als früher. Früher, da habe ich mich an mir gestört und Nase und Haare und ja, das schaue ich aber nicht gut aus. Jetzt bin ich alt genug, jetzt sehe ich nur, dass ich jung bin, jung war und da hat man von vornherein schon eine positive Ausstrahlung, wenn man einen jungen Menschen sieht. Und ja, ich schaue mir zu wie einem Enkelsohn und sage, aha, ja, das war begabt, ja, das war gut, ja, da habe ich nicht geschwindelt, da habe ich ein bisschen geblufft, nee, das war gut. Also ich schaue mit einem wohlwollenden Auge mir zu, aber auch strengem Auge und merke plötzlich, dass ich besser war, als ich damals selber geglaubt habe. Ja, damals habe ich das nicht als große Leistung empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich spiele ja mich, ich bin ja, so bin ich einfach und jetzt war ich einfach mal so. Und jetzt kann ich aber erkennen, dass ich sehr sauber und ehrlich gespielt habe. Also ich verstehe jetzt, warum die Leute mich mochten. Damals habe ich das wie so ein Wunder empfunden, was jetzt mit mir passiert, ja. Also.
So, und dann haben Sie anscheinend Probleme gehabt, diesen Charlie wieder loszuwerden.
Ja.
Dass sie sich zu eingeengt fühlten auf diese Figur, beziehungsweise was Nachfolgeaufträge anging. Was geschah da? Wollte man immer nur den Charlie
haben? Ja, so ist es natürlich. Wenn man ein Erfolgbuch hat, dann wollen die den Leuten ihn wiederholen. Nur das müsste dann schon so gute Leute sein wie Helmut Dietl. Und da kam dann eben nur so Abklatsch. Mhm. Und dazu kommt, im Gegensatz zum Helmut Fischer, der ja schon 56 war, wie er, glaube ich, erfolgreich war, war ich ja erst 28 oder 29. Und da war das zu Beginn meiner Karriere und ich wollte ja nicht gleich von vornherein nur noch den Lucky spielen. Und ich dachte natürlich, ich war schon immer weitsichtig und habe gedacht, naja, wenn ich dann 60 bin oder 50, kann ich ständig diese Figur spielen. Also ich werde ab jetzt mal die Bremse reinhauen und dann war zum Schluss nur noch die Frage immer, ist es bayerisch? Ja, na dann lassen wir es. Und so. Aha. Und das war nicht, man musste meine Familie ziemlich tougher sein, weil ich natürlich dann viel abgesagt habe und das Hochdeutsche kam nicht so schnell, weil man immer gesagt hat, er ist doch der Charlie. Und das habe ich nicht mehr gemacht und das andere hat eben gedauert. Aber da musste man eben dann ein bisschen hartnäckig bleiben. Das habe ich getan und habe dann auch eine tolle Managerin gehabt, die Frau Baumbauer, das ist eine ganz berühmte, das war die berühmteste Managerin, Filmagentin für Schauspieler. Die hatte alle berühmten Schauspieler, die es gab, von Maximilian Schell über Bruno Ganz und so weiter. Und bei der blieb ich und die hat mir dann sehr den Rücken gestärkt. Die sagt dann auch so Sätze wie, Herr Halmer, wir Kartoffeln schmecken auch gut, ja, mit Butter. Man muss nicht immer Fleisch haben. Also das heißt, beherrschen Sie sich, nehmen Sie nicht alles an, lieber ablehnen. Das hat sie mir geholfen, sehr geholfen über die Zeit. Und das war gut so, ja.
Und wiederholte sich das dann nochmal, als Sie dann mit Jean Abel, dem Pflichtverteidiger in der Reihe Ein Fall für Abel, dann ähnlich wieder auf eine Figur determiniert, ja, gewesen sind? Hatten Sie dann wieder diese Probleme dann danach?
Nee, beim Abel nicht. Da hat man mich dann als Schauspieler mehr erkannt. Ja, das war ja auch nicht so eine eindeutige Rolle, war zwar eine interessante Figur, aber man war Hochdeutsch, es geht Gericht vor Gericht, waren private Szenen. Da ging's besser, also da hat man mich dann schon akzeptiert gehabt als ernsthaften Schauspieler. Das Einzige, was mir mal nicht angeboten hatte, was ich immer wollte, waren Komödien. Ich war irgendwie durch meine Optik irgendwie so auf ernsthafte Rollen oder böse Rollen fixiert und eigentlich wollte ich viel lieber komisch sein. Ja. Und irgendwann mal kam jemand mit einer Komödie, mit der Senta Berger spielte ich die und dann wurde ich auch als komisch erkannt und seitdem spiele ich auch gerne Komödien. Das macht mir sehr viel Spaß.
Günter Maria Halmer, wenn man sich die Lebenswege anschaut, dann stellt man fest, auf der einen Seite doch sehr verwurzelt Rosenheim, da in der Nähe zumindest von Rosenheim leben Sie auch heute noch. Aber dann auch wieder immer viel Fernweh anscheinend drin im Leben. Ja, ja. Gell? Sie haben gern Rollen angenommen, gerade wenn Sie in Indien und in Afrika spielen und so weiter. Ja, also es hat Sie auch immer wieder rausgetrieben. Und zu diesem Fernweh oder dieses Hinaustreiben in die Welt passt auch der nächste Titel, den Sie sich gewünscht haben, Rod Stewart, Sailing.
Ja, also auch da wieder träumen. Ich weiß noch genau, ich meine, diese Lieder, die ich mir da ausgesucht habe, das sind jetzt nicht unbedingt jetzt noch, ich weiß schon, dass es andere Lieder inzwischen gibt, ich bin nicht nur so rückschauend, aber man hat mich gefragt nach Liedern, die mir was bedeuten. Und an die erinnere ich mich, und das war zum Beispiel, da habe ich in Gandhi mitgespielt und lag in Indien, in Bombay, am Pool, hatte den Kopfhörer auf und dann hörte ich diese Musik, I'm Sailing, und ich schaute in diesen indischen Himmel und ich dachte, jetzt bin ich in einem Hollywood-Film, der kleine Günter Halmer, der immer Schauspieler werden wollte, und jetzt liegt er da und spielt mit so Hollywood-Größen und dann war I'm Sailing, war dann die richtige Musik dazu.
I am sailing, I am sailing home again. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Der Schauspieler Günter Maria Halmer ist weiter mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Günter Maria Halmer, bei der Auswahl der Rollen achten Sie darauf, dass die Filme schon ein größeres Publikum ansprechen? Das heißt, Sie misstrauen so ein bisschen den ambitionierten Autorenfilmen, oder wie habe ich das zu deuten?
Ja, also das ist mir schon wichtig, dass man, also wenn ich ein Koch wäre, dann würde ich also nicht eine kleine Sterneküche machen mit 3 Sternen, sondern ich würde einen großen Landgasthof machen, wo man großartiges, hausgemachtes Essen bekommt. Ja, also nicht, und wo den Leuten es richtig schmeckt, nicht, wo man hingeht und sagt, ah ja, interessant, wie das schmeckt, sondern richtig, dass sie sagen, also, jetzt bin ich satt, jetzt ist ja toll. Und so ähnlich habe ich mir das als Schauspieler eigentlich auch gewünscht, dass die Leute, wobei auch, wie bei Mündergeschichten auch, sowohl Intellektuelle als auch normale Publikum eine Freude daran haben. Und jeder kann sagen, ja, das schmeckt das auch, ich finde das auch toll. Also schon für einen breiteres Publikum gedacht, ja. Und nicht Filme, das habe ich auch schon gemacht, wo ich das Gefühl habe, ja, der Film ist eigentlich für die, ja, weiß nicht, fürs Feuilleton geschrieben und der wird vielleicht 5000 Zuschauer haben, das war's dann. Ja.
Das Stichwort Kino, das gab dieses Zeitfenster Anfang der 80er Jahre, wo sie dann in mehreren Kinofilmen auch mitwirkten.
Ja.
Und dann war das Kapitel abgeschlossen, mangels Nachfrage, mangels Aufträge, mangels, ja, warum oder mangels Lust?
Nee, ich glaube, zu der Zeit, ich meine, die Filme, die ich gemacht habe, waren ja eigentlich so internationale Filme. Mhm. Und das ist ja häufig so. Es beginnt damit, dass ich irgendwann eine deutsche Serie machte für das ZDF. Nicht Serie, sondern Vierteiler, der hieß Caleb, tödliches Geheimnis. Und da spielte ich eben in Englisch, einen englischen Lord. Und dann, wie so immer das häufig ist, sitzt man am Schneidetisch in London und da kommt eine Casting-Lady und sieht einen Deutschen und sagt, was macht denn der? Und dann, ja, der ist da. Und aha, den könnte ich eigentlich auch einsetzen. So kam ich zu Gandhi. Und was ja auch plötzlich überraschend ist, da sitzt man zu Hause in München und plötzlich kommt der Anruf, sie sollen übermorgen nach Indien fliegen und nach Delhi. Und was ist so und so. Und wie das eben so ist, dann ist man in so einem Film, dann spricht man Englisch, dann ist man lockerer und dann kommen zufällig Sophies Entscheidung, der Regisseur Alan Pakula, nach München und sucht einen Rudolf Höss und man spricht vor, wie viele andere auch, aber man ist irgendwie locker und plaudert mit dem und dann bekommt man die Rolle. Man wird ja oft, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg, sagt man ja. Und das waren diese Filme. Ich habe mich aber nie weder in Hollywood gesehen, noch habe ich, weil ich nie daran geglaubt habe, dass man als Deutscher da realisieren kann. Und zu der Zeit war das auch nicht so. Es sei denn, man hat ein Glück, wie dieser Christoph Waltz, der eine Rolle gekriegt hat, auf die muss man überhaupt mal erst kommen, die muss erst mal geschrieben werden, dass die genau stimmt. Ja. Aber man ist ein Deutscher auch da. Gut, und dann in Deutschland wurde das Kino relativ bröselte so dahin mit irgendwelchen Filmen, Zirkuskuppel, Artisten, Ratlos und solche Filme. Und die anderen Filme gab es ja nicht mehr. Und da selbst Leute wie Kurt Jürgens und Lili Palmer, internationale Stars, die waren ja auch plötzlich mit Kommissar und spielten Fernsehen. Ja, das Opas Kino war tot. Ja, ja. Und das, was dann stattdessen kam, waren so, ja, es gab ein paar so Ausreißer wie Zur Sache, Schätzchen. Und das waren aber so kleine Münchner Geschichtsfilme, aber das war's dann. Es war also keine Industrie mehr vorhanden. Und das ist bis heute noch nicht. Es gibt ein paar so Einzelgänger wie Til Schweiger oder jetzt der Schweighöfer, die so mit ihrer Popularität und mit ihrem gute Filme machen. Ja, ich muss dann wirklich lachen. Aber das ist dann auch so ein Genre, romantische Komödie. Und dann ist aber eigentlich drumherum, es gibt's nichts.
Naja, es gibt schon welche, nur das sind dann halt für ein relativ kleines Publikum. Oder wenn man einen Andreas Dresen nimmt als Regisseur, von Preisen her erfolgreich. Aber es sind ja natürlich keine Blockbuster im Kino.
Nein, sind sie nicht. Eben, die haben natürlich auch kein Geld, muss man dazu sagen. Also man kann einen Film machen, aber da hat man kein Geld. Und Fernsehen zahlt dann doch besser.
Wie hat sich denn der Beruf überhaupt geändert? Ich hatte ja auch schon gestandene Größen haben ja schon gesagt, dass bei Engagements die Drehtage immer weniger werden, weil effizienter und immer kostengünstiger gedreht werden muss. Erleben Sie das auch so als
Mitarbeiter? Ja, natürlich. Also ich kann mich erinnern, bei Münchner Geschichten habe ich oft den Text erst so während der Probe gelernt und habe mich so langsam so hingefummelt in die Szene. Und da mussten 8, 9, 10 Klappen aufgeschlagen werden, weil ich mir versprochen habe oder einen Text nicht konnte. Das ist vorbei. Ja, wenn man das jetzt einmal macht, dann wird schon bedenklich mit dem Kopf gewackelt und beim zweiten Mal heißt es schon, der kann den Text nicht. Und wenn das nächste Mal man engagiert werden soll, sagen, ja, ich weiß es nicht, kann der einen Text? Ich glaube, der kann den Text nicht so gut. Also man wird schnell in eine gefährliche Schublade gesteckt. Es hat sie in der Tat, man hat nicht mehr so viel Zeit. Ein Tatort früher, war mal einmal Kommissar, da hatten wir 31 Drehtage, jetzt hat man 21. Und man dreht viel mehr Einstellungen. Ja, früher hat man eine gemacht, zwei Großaufnahmen. Jetzt wird ja permanent geschnitten. Die Szene wird ja von allen Seiten nochmal fotografiert. Also es kommen noch mehr Einstellungen dazu. Also insofern hat sich das schon geändert und man kann sich nicht mehr erlauben, erstmal so ein bisschen so herumzuprobieren.
Ein Satz von Ihnen: Wir werden vergessen, unser Beruf ist erloschen in dem Moment, wo es uns nicht mehr gibt. Aber stimmt das denn? Ist eine Therese Giese vergessen? Ist ein Walter Sedlmayr vergessen?
Ja, Walter Sedlmayr vielleicht nicht. Man wird es vergessen mit von den Leuten, es ist wie ein Schlager auch. Man wird es in dem Moment vergessen, wo die Leute gestorben sind, die einen für toll fanden. Ja, jede Generation hat ihre Helden und wenn diese Generation stirbt, sterben auch die Helden. Wer kennt von uns Rodolfo Valentino? Ja, also das ist kein großer Schock, dass den nicht mehr gibt für viele. Ja, obwohl damals Menschen gestorben sind und sich umgebracht haben wegen dem. Nein, das ist auch, schauen Sie, selbst Harald Junke, den kennen halt noch die Leute, die ihn erlebt haben. Die Jugend, wenn man fragt, wissen wir, wie das ist, oder Inge Meisel oder lauter Größen, die bei uns ja die Schlagzeilen beherrscht haben. Das ist, das ist jetzt nicht eine traurige Erkenntnis, sondern das ist so.
Gut, also für einen Großteil stimmt das bestimmt.
Ja,
ich würde es in der Ausschließlichkeit nicht so sehen. Wir brauchen ja auch immer die Referenzfiguren aus der Geschichte. Und sie werden ja auch im Kino und Fernsehen oft genug herangezogen.
Also beim Fernsehen weiß ich es jetzt nicht. Wer kennt denn noch den Albers, nicht? Oder
es werden immer wieder mal Filme wiederholt.
Ja. In irgendwelchen Nischen. ich meine, wenn man etwas leistet wie ein Erfinder oder wie ein Gedichte, die immer wieder neu gelernt werden oder Bücher geschrieben, die immer wieder neu gelesen werden, das ist eine andere Situation. Aber Schauspieler, wir leben halt für den Moment und erfreuen die Leute im Moment. Und ja, und wenn man... Ich habe eine Lesung und da wird auch von Eugen Roth schreibt Mensch und Zeit. Und dann schreibt er, man wird es in der Zeitung lesen, dass wir im besten Fall gewesen, die Menschen leben heiter, auch ohne uns dann weiter. Und so ist es. Und da machen wir gar keine Gedanken.
Günther Maria Halmer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ganz herzlichen Dank fürs Kommen zum HR2 Kultur Doppelkopf. Wir hören am Schluss noch ein Lied und da ist wieder, passt wahrscheinlich zu den anderen, Scott McKenzie in diesem Fall, San Francisco.
Ja. Dieses Lied habe ich auch deswegen ausgewählt. Ich kam da gerade aus dem Camp, nachdem ich 18 Monate fast wie im Gefängnis in diesem Tal gearbeitet habe und dann endlich meine Reise nach Mexico City wollte ich noch sehen. Mexico, Acapulco wegen Elvis Presley. Da gab es einen Film, Elvis Presley in Acapulco. Und da sind wir durch San Francisco gefahren und dann lief dieses Lied. Und ich habe mich wieder geträumt und gesagt, das ist toll, was bin ich für ein toller Bursch. Jetzt bin ich durch San Francisco und höre dieses Lied. Und das war das.
Und das hören wir uns jetzt noch einmal gemeinsam an. Zum Schluss am Mikrofon bedankt sich für dieses Gespräch Martha Maria Schwarz. Tschüss.
Yeah.